Ja, ich grüße Sie ganz herzlich an diesem Morgen im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Freut mich auch, dass Sie alle da sind und heute Morgen auch aus seinem Wort hören möchten. Und bevor wir anfangen, möchte ich auch selbst noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir jetzt zu dir am Anfang dieser Wortbetrachtung, dieser Predigt, Herr. Und ich bitte dich auch um deine Gnade, Herr, öffne uns die Augen unserer Herzen, Herr, dass wir auch die Wunder in deinem Gesetz, in deinem Wort sehen. Du, sprich du doch zu uns, Herr, und wirke durch deinen Geist, Herr. Wir können ohne dich nichts tun, nichts erkennen, Herr. Wir sind auf deinen Heiligen Geist angewiesen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, heute das Thema, wie ist es im Himmel vor der Auferstehung, Teil 2. Das heißt, ich habe schon mal darüber gesprochen. Sie können sich sicher alle noch lebhaft erinnern. Nun, wenn Sie mich wie ich sind, wahrscheinlich nicht. Trotzdem werde ich nicht alles wiederholen können, sonst dauert es wieder 2 Stunden. Also würde es 2 Stunden dauern. Ja, der Himmel vor der Auferstehung. Ich hatte ja eigentlich angefangen, über die Auferstehung zu predigen. Und da kamen eben Fragen auf, ja, wenn wir noch nicht auferstanden sind und wir sterben, wo gehen wir dann hin? Wie sieht es da aus? So wollte ich in einer Predigt einen Einschub bringen über den Himmel vor der Auferstehung. Ich dachte, das geht schon. In einer Predigt, das ist der zweite Teil und ich kann jetzt schon den dritten Teil ankündigen und vielleicht sogar einen vierten. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Vor einiger Zeit, ist schon eine Weile her, da stieß ich auf eine gezeichnete Illustration von Hebräer 13, Vers 14. Das ist eine recht bekannte Aussage. Wenn ich sie Ihnen jetzt vorlese, werden Sie wahrscheinlich sagen, aha, das ist der Vers, Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das Bild sah wie folgt aus. Da sah man eine schmale Straße, die sich durch eine antike Wüsten- und Oasenwelt hinaufschlängelte bis zum Horizont. Und am Horizont stand eine strahlende Stadt. Und auf dieser Straße waren verschiedene Grüppchen von Menschen unterwegs. Manche waren schon ganz nah, das waren nur noch ganz kleine Punkte auf dem Bild, und manche standen erst am Anfang. Und dieses Bild stellt eigentlich dar, wie es auch bei uns ist, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Wir alle sind unterwegs in das himmlische Jerusalem. Das ist unser Heimatort, unsere strahlende Stadt, auf die wir zulaufen in dieser Welt. Darüber habe ich eben in Teil 1 gesprochen. Und einige von uns sind vielleicht noch ganz am Anfang des Weges und auf ihnen wartet vielleicht auch noch ein ziemlich beschwerlicher Weg. Und manche von uns, manche vielleicht, die diese Predigt hören, die hier sitzen oder sonst hören, sind vielleicht schon ganz am Ende. Und vielleicht, wer weiß, trifft der ein oder andere schon diese Woche in dieser Stadt ein. Wir können es nicht wissen. Das ist unser Ziel und irgendwann werden wir alle dort ankommen. Das Endziel allerdings, aller Dinge, ist ja das, was der Thomas heute Morgen vorgelesen hat, gleich als Anfang, als Begrüßung, nämlich wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, wenn das himmlische Jerusalem herabkommt und Gott selbst auf der neuen Erde bei den Menschen leben wird. Wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt, wir warten darauf, dass wir auferstehen, wir warten auf unsere neue Herrlichkeitsleiber und wir warten darauf, dass wir mit ihm für alle Zeit in einem neuen Universum leben können. Aber eben bis dahin sind viele uns vorausgegangen auf diesen Weg in die Herrlichkeit und sie sind gestorben. Wo sind sie jetzt? Eben, sie sind im Himmel, im himmlischen Jerusalem. Und dieses Zwischenziel sozusagen bis zur Vollendung, das wollen wir auch heute wieder betrachten. Letztes Mal haben wir gesehen, dass die Bibel den Himmel als einen gegenständlichen Ort beschreibt. Also es ist nicht irgendein Geistbereich, wo wir eins werden mit der göttlichen Energie und darin unsere Erfüllung finden, wie es die griechischen Philosophen gerne hätten. Nein, die Bibel beschreibt den Himmel als ein Paradies, als eine Stadt, als ein Ort, wo es Straßen, wo es Flüsse, wo es Bäume gibt oder zumindest ein Fluss, mindestens ein Baum, Häuser und wo Gott selbst wohnt. Und wo Gott wohnt, die Quelle des Lebens, da ist natürlich auch das Leben in Überfluss. Und wäre jetzt die himmlische Stadt nur ein schöner Ort, aber sonst ganz leer, dann wäre es ja recht langweilig dort. Aber unser Ziel ist kein leerer Ort. Wir werden dort viele andere antreffen und das ist eigentlich für heute das Thema. Und wir wenden uns erneut Hebräer 12, Vers 18 bis 24 zu. Das war die Stelle, die wir schon in Teil 1 als Ausgangspunkt genommen haben und jetzt wieder Hebräer 12, Vers 18 bis 24. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen Hebräer 12, Verse 18 bis 24. Wir wollen nur einen Teil der Verse lesen, aber in diesen Versen vergleicht der Hebräerbriefautor den Berg Sinai, wo Gott das Gesetz gegeben hatte, mit dem himmlischen Berg Zion, also dort, wo das himmlische Jerusalem ist, wo jetzt Jesus Christus, der Befreier vom Fluch des Gesetzes, zur Rechten des Vaters sitzt, als unser königlicher Hoherpriester. Also er stellt da eigentlich den Berg des Gesetzes quasi dem Berg der Gnade, dem himmlischen Jerusalem, gegenüber. Und zu diesem Berg Zion, zu diesem himmlischen Jerusalem, sind wir bereits gekommen, wie es der Hebräerbriefautor sagt. Wir Erlöste leben in der Gegenwart des Himmels. Und so heißt es in Hebräer 12, Vers 22 bis 24 wie folgt. Und ich möchte diese Verse vorlesen. Hebräer 12, Vers 22 bis 24. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung, und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Heute Morgen wollen wir oder können wir eigentlich nur drei Punkte aus diesem Text anschauen, wenn ich Gas gebe, sonst nur zwei. Aber auf jeden Fall die Myriaden von Engeln, die Versammlung der Erstgeborenen und dann machen wir einen kleinen Sprung, die Geister der vollendeten Gerechten. Wir wollen sehen, was diese drei Begriffe zu bedeuten haben, diese drei Bezeichnungen. Und Gott selbst, der Herr des Himmels, ist so ein großes und herrliches und wunderbares Thema, dass ich dem auf jeden Fall eine eigene Botschaft widmen möchte. Also heute aus Hebräer 12, Vers 22 bis 24, die Myriaden von Engeln, die Versammlung der Erstgeborenen und die Geister der vollendeten Gerechten. Ja, laut Hebräer 12, Vers 22, was wir eben gelesen haben, leben in der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, Myriaden von Engeln. Das glauben wir alle, das verstehen wir eigentlich auch. Aber was bedeutet das ganz konkret? Myriaden in der Mehrzahl bezeichnet tatsächlich eine unzählbare Schar. Also wenn wir in den Himmel ankommen, werden wir die Ewigkeit damit verbringen können, die Engel zu zählen. Es wird nicht klappen. Es ist tatsächlich, man könnte sagen, wirklich eine unzählbare Schar an Engel wohnt dort. Also es ist kein kleiner Ort der Himmel. Myriaden von Engeln sind dort versammelt. Also das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass der Himmel kein lebloser Ort sein wird. Und diese buchstäblich unendliche Menge an Engeln wird in Hebräer 12, Vers 22 auch die allgemeine Versammlung genannt. Zumindest in der Übersetzung, aus der ich vorgelesen habe. Und andere Übersetzungen, die sagen oder die nennen das eine Festversammlung. Wer die Schlachter 2000 hat und darin mitliest, der wird lesen Festversammlung. Also die Myriaden von Engeln sind eine Festversammlung. Und das ist eigentlich eine ganz treffende Bezeichnung. Denn diese unzählbare Engelschar, was macht sie im Himmel? Sie feiert. Und nicht einfach irgendetwas, wie wir in Offenbarung 4 und 5 sehen, sie feiert ihren Gott. Sie sind ständig und immer wieder damit beschäftigt, Gott den Vater zu loben und Gott den Sohn zu loben. Offenbarung 4, Vers 11 und Offenbarung 5, Vers 12. Der Zeit halber können wir nicht all diese Stellen lesen, aber es ist wirklich eine Festversammlung, die dort im Himmel versammelt ist und wo wir einmal hinkommen werden. Wir werden also an einem Ort der Freude kommen, wo Myriaden von Engeln Gott, den Vater und Gott, den Sohn loben. Und zwar mit der Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. So beschreibt der Apostel Johannes den Lobpreis der Engel an einer Stelle. Also ich wiederhole noch einmal, die Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Also wie auch immer Sie sich den Himmel vorstellen, es ist keine große kosmische Bibliothek, wo steht, bitte nicht stören, sondern es ist ein Ort der Freude, wo die Myriaden von Engeln ihren Herrn und Gott vor dem Thron Gottes mit lauter und einstimmiger Stimme loben, wie ein Rauschen vieler Wasser. Und natürlich hat Johannes nur Worte benutzt, um es irgendwie menschlich zu erklären. Es wird natürlich viel herrlicher klingen als die Worte, die Johannes benutzt, aber wir können halt nur das benutzen, was wir hier auf Erden kennen, um den Himmel zu beschreiben. Diese Engel werden im Hebräer 1, Vers 14, dienstbare Geister genannt, und zwar die dienstbaren Geister der Erlösten. Wenn Sie an den Herrn Jesus Christus glauben, dann ist unglaublicherweise die Herrschar, die unzählbare Herrschar der Engel, hat auch den Dienst oder die Aufgabe, ihnen zu dienen. Und die Bibel offenbart, in Hebräer 2 sehen wir, es offenbart uns, dass die Engel eigentlich höher gestellt als die Menschen sind. Von ihrer Stellung her, von ihrer Macht her sowieso. Und trotzdem werden sie in Hebräer 1 die dienstbaren Geister der Erlösten genannt. Und wir sehen in Epheser 3, dass die Engelherrscharen, also all die Fürstentümer und Regenten des Himmels, auch das mächtige Wirken Gottes in der Gemeinde beobachten. Also irren Sie sich nicht. Wir sitzen zwar hier und wir fühlen uns als Menschen quasi allein, wir nur sitzen da, aber wir werden beobachtet von einer Herrschar an Engeln. Und diese Engel dienen auch die Erlösten. Dann sagen sie, ja, wann denn, wo denn, wie denn? Ich habe noch nichts gemerkt. Es war auch noch keiner bei mir zum Essen, so wie einige den Abraham besucht haben, um zu essen. Ich habe nichts davon gemerkt, ich merke nichts davon. Und ja, es sind dienstbare Geister. Geister sind unsichtbar, sie sind in einer anderen Dimension tätig, als wo wir sie erkennen können. Aber wir können Gift darauf nehmen, in Anführungszeichen, dass die Engel uns kennen und uns dienen. Und wenn wir mal in den Himmel ankommen, dann werden wir eine Menge Engel begegnen, die uns schon sehr lange kennen, die uns schon sehr lange gedient haben und die uns vielleicht sagen, ah, hallo René, weißt du noch damals das und das, was da passiert ist? Und ich sage, ja, das war grauenhaft, daran will ich nicht mehr erinnert werden. Und da sagt der Engel, ja, da habe ich dir geholfen. Und ich sage, ah ja, wie denn? Und dann erklärt er es vielleicht und wir sehen plötzlich im Himmel, vor wie viel wir tatsächlich bewahrt worden sind auf dieser Erde. Wie uns Gott durchgetragen hat und wie er dafür seine Engel geschickt hat, damit wir nicht vom Glauben abfallen, damit nicht Dinge passieren, die uns endgültig von Gott wegreißen, damit wir nicht so sehr verzweifeln, dass wir unseren Herrn für alle Zeit verleugnen und so weiter und so fort. Und wir werden plötzlich erkennen, dass trotz aller Schmerzen, die wir auf diesem Weg erfahren haben, dass wir wirklich von Engel getragen waren und wirklich sicher ins himmlische Jerusalem angekommen sind. Also wir werden eines Tages in einer Welt erscheinen, wo uns die Bewohner des Himmels, die Myriaden von Engeln mit offenen Armen empfangen werden, weil sie uns schon kennen. Wir sind dort schon bekannt. Und da sicherlich werden wir, wenn wir dann dort sind, auch staunen über diese majestätische Vielzahl an Engeln, die es gibt. Der Apostel Paulus, er spricht von Fürstentümern und Gewalten, von verschiedenen Mächten und Engelordnungen. Also wahrscheinlich werden nicht alle gleich aussehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht so aussehen werden wie in den schönen Bildchen, die gerade jetzt an Weihnachten verteilt werden oder dann überall hängen. Weiße Kleidchen, zwei Flügelchen, so ein goldenes Ringchen über dem Köpfchen und alle ganz niedlich. Nein, die Engel sind mächtige Wesen und teilweise sehen sie auch, wenn man den Schilderungen in Offenbarung 4, Vers 6 bis 8 Glauben schenken darf, auch recht, furchteinflößend aus. Also in Offenbarung 4, Vers 6 bis 8 wird eine Engelordnung beschrieben, die teilweise Tieren gleicht. Also die eine wie ein Löwe, der andere wie ein Kalb zum Beispiel. Sie haben 6 Flügel und sind ringsum und innen voller Augen. Also wenn das wirklich so buchstäblich gemeint ist und mir so ein Engel begegnen würde, ich würde dann mal erstmal schnell losrennen hier auf Erden und gucken, dass ich mich in Sicherheit bringe. Also wie auch immer wir uns den Himmel vorstellen, möchte ich betonen, er wird abwechslungsreicher und lebendiger und besonderer sein, als wir uns das jetzt in unseren kühnsten Träumen ausmalen können. Und interessanterweise, diese Engelordnung beschreibt der Apostel Johannes als lebendige Wesen, so steht es in unserer Bibel übersetzt. Das Wort, das benutzt wird, wird an anderen Stellen in der Bibel auch mit Tier übersetzt. Jetzt sage ich nicht, dass die Engel Tiere sind, aber schon der Johannes hat gedacht, als er sie sah, die sehen ja aus wie Tiere und haben da noch Flügel und überall Augen. Also der Himmel wird ein sehr besonderer Ort sein und die Engel, diese Myriaden an Engeln, werden auch sehr, sehr einzigartig sein. Also wir sehen, der Himmel, der Heimatort aller Christen, ist nur schon deshalb lebendig, weil dort eine unendliche Vielfalt an Myriaden von Engeln, die uns hier dienen und dort empfangen, auch ihre Heimat hat. Das ist ein Teil der Bewohner des Himmels, aber das ist längst noch nicht alles. Außer die Engel und natürlich außer Gott selbst treffen wir dort auch viele andere Erlöste an. Bevor wir aber dazu kommen, möchten wir auf eine Bezeichnung Bezug nehmen oder uns damit beschäftigen, die vielleicht ein bisschen verwirrend ist, nämlich in Vers 23 von Hebräer 12, Vers 23 von Hebräer 12 sagt der Autor Folgendes. Er sagt, wir sind zum himmlischen Berg Zion gekommen, wir sind zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, wir sind zu Gott gekommen, wir sind zu den Myriaden von Engeln gekommen. Und dann sagt er, wir sind auch gekommen, Vers 23, zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Was meint jetzt der Autor damit? Wer sind denn die Erstgeborenen, zu denen wir auch gekommen sind? Wie es so ist, man schlägt verschiedene Kommentare nach, wenn man sich nicht sicher ist. Und die ehrenwerten Kommentierer sind sich auch nicht einig. Also es gibt da verschiedene Auslegungen. Eine Idee ist, dass die Erstgeborenen die ersten jüdischen Christen waren, sozusagen die ersten Generation der Erlösten. Ist gut möglich, finde ich jetzt kein schlechter Gedanke. Aber eine andere Auslegung scheint mir im Kontext doch treffender zu sein. Und diese besagt Folgende, die Versammlung der Erstgeborenen. Die Versammlung der Erstgeborenen ist eine Ehrenbezeichnung für alle, die an Jesus Christus glauben. Wieso? Das möchte ich erklären. Im ganzen Hebräerbrief, also wenn wir jetzt den Hebräerbrief lesen würden und eine Menge Zeit hätten und sowieso viel Freude daran haben, die ganze Bibel durchzulesen, haben wir ja auch. Aber ich halte mich an die Zeit. Im ganzen Hebräerbrief lesen wir immer wieder, wie der Autor Dinge des alten Bundes mit Dingen des neuen Bundes vergleicht. Und immer wieder zeigt er, wie viel besser der neue Bund ist. Wie viel besser die Erlösung durch Jesus Christus ist. Ja, wie viel besser Jesus Christus selbst ist. Also wie viel besser es ist, an den Herrn Jesus zu glauben und ein Gläubiger dieses neuen Bundes zu sein. Und mit dieser Formulierung in Hebräer 12, Vers 23, Versammlung der Erstgeborenen, bestätigt der Autor noch einmal meines Erachtens, wie viel besser es tatsächlich ist, an Jesus Christus zu glauben oder wie viel besser tatsächlich der neue Bund ist. In diesen Versen, in diesem Text von Hebräer 12, Vers 18 bis 24, noch einmal, setzt ja der Autor den Sinai-Berg dem himmlischen Zion gegenüber. um zu beweisen, wie viel herrlicher es jetzt ist, sich Gott zu nahen. Ich meine, als sich damals das Volk Israel Gott nahen wollte, war nicht möglich. Sie brauchten Mose, nur Mose durfte gehen, und wer sonst es wagte, auf den Berg zu gehen, der musste getötet werden. Aber jetzt können wir uns freimütig Gott nahen, wann immer wir beten. Wir sind ja sofort in der Gegenwart unseres heiligen Gottes. Der Norbert hat mal in einer Predigt gesagt, das habe ich nie vergessen, in Bezug auf der Himmel steht offen, wir müssen nicht lange durchbeten oder irgendwie einige Formel sprechen oder erstmal eine Stunde lang irgendwas beten, bis wir dann endlich angekommen sind und jetzt dem Herrn sagen können, was wir wollen. Wir sind ja immer, jederzeit vor unserem Thron und vor dem Thron unseres Vaters im Himmel. Und eine der herrlichen Auswirkungen eben dieses neuen Bundes, dieses Glaubens ist, dass nun jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, von Gott Erstgeborener genannt wird. Er muss keine Todesangst mehr haben, wenn er sich Gott nähern will, wie damals am Berg Sinai. Er ist jetzt in Jesus Christus versetzt, wie es Paulus in Epheser 1 bis 3 erklärt, und zwar ausführlich. Jesus Christus ist ja Gottes Erstgeborener, und weil er der vollkommene Stellvertreter all seiner Erlösten ist, sind alle Christen auch Erstgeborene, weil sie in dem Erstgeborenen Jesus Christus versetzt sind. Und das bedeutet, keiner von uns kommt zu kurz. Keiner von uns kommt zu kurz. Der Hebräerbrief erklärt es in Hebräer 2, Vers 10 bis 18 so. Leider der Zeit halber kann ich den Text nicht vorlesen, aber Hebräer 2, Vers 10 bis 18. Gott hat viele Söhne, und da sind immer auch Töchter eingeschlossen, Gott hat viele Söhne zur Herrlichkeit gebracht. Und zwar durch den einen, Jesus Christus, der den Brüdern gleich geworden ist, also der ein Mensch geworden ist. Und jetzt sind alle, die an Jesus Christus glauben werden, seine Brüder oder seine Schwestern genannt. Noch einmal, die Versammlung der Erstgeborenen, das sind alle, die an Jesus Christus glauben, weil sie in Jesus Christus versetzt sind, weil sie jetzt seine Brüder sind, weil sie jetzt Söhne und Töchter Gottes sind, weil sie, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, Miterben Jesu Christi sind. Und das ist das Atemberaubende, das Unglaubliche an der Erlösung. Das, was wir niemals werden wirklich fassen können, und eine Wahrheit, die eigentlich unser Leben auf den Kopf stellen sollte. Was Jesus Christus gehört, gehört auch uns. Er wird regieren, wir werden mitregieren. Ihm gehört die Herrlichkeit, uns gehört die Herrlichkeit mit. Haben wir es verdient? Haben wir es uns erarbeitet? Nein, sondern weil Jesus Christus uns aus der Sünde und Finsternis dieser Welt losgekauft hat, durch sein Leiden, durch sein vergossenes Blut am Kreuz, durch sein Sterben und durch sein Auferstehen, weil er in den Himmel aufgefahren ist und weil er uns vorangegangen ist durch die Himmel, wie es der Hebräerbrief sagt, weil er jetzt zu Rechten des Vaters ist, weil er dort unser vollkommener Stellvertreter ist, weil er immer für uns Fürbitte tut und weil wir in ihm sind, gehört alles, was ihm gehört, auch uns. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil es uns zusteht, sondern weil Christus alles für uns vollbracht hat und uns deswegen auch alles mit ihm schenken wird. Oder wie es Paulus in Römer 8 sagt, dass Gott ja in der Lage ist und es auch tun wird, uns alles mit Christus zu schenken. Wenn Gott für uns ist, wer mag dann wider uns sein? Ja, wir alle, die wir wiedergeboren sind, wir sind der Leib des Herrn Jesus Christus. Er ist das Haupt und wir sind alle Glieder an diesem einen Leib. Und so bildet die vollständige Versammlung aller Christen, oder wie es hier im Hebräer 12, Vers 23 steht, die Versammlung der Erstgeborenen, sie bildet eine organische, kann man sagen, oder fast, wenn man das Wort verwenden will, mystische Einheit. Eine große Einheit. Wir alle sind untrennbar miteinander verbunden. Wir alle sind Erstgeborene Gottes, weil wir in unserem Erstgeborenen Herrn sind, Jesus Christus. Wir alle sind ein Leib. Und wenn wir angesichts dessen uns vergegenwärtigen, was Paulus sagt. Wenn er den Christen sagt, die alle ein Leib sind, wo keiner höher oder geringer ist als der andere, wo keiner irgendwie mehr oder weniger gesegnet ist, sondern wo jeder jeden geistlichen Segen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus empfangen hat. Und wenn wir uns da vergegenwärtigen, was Paulus sagt, zum Beispiel, einer trage des anderen Lasten. Oder lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Was bedeutet das? Wir alle sind Erstgeborene. Keiner von uns ist wichtiger. Sie können nicht zu irgendeinem Christen sagen, der Ihnen nicht passt oder der Ihnen noch nicht weit genug im Glauben ist, dem werde ich nicht dienen, der ist noch nicht heilig genug oder dem gebe ich noch nicht die Liebe, die ich geben sollte, weil er hat das nicht verdient. Nein, wir alle sind gleichermaßen Glieder an ein und demselben Leib. Wir alle gehören zur Versammlung der Erstgeborenen. Wir alle sind miteinander verbunden. Ob wir jetzt schon, einige von uns sind schon im Himmel, andere sind auch hier auf Erden. Aber wir alle sind miteinander verbunden. Wir bilden alle ein Leib. Und wie schizophren wäre es da? Wie bösartig, ja wie pervers wäre es da, wenn wir diese Glieder an ein und demselben Leib hassen oder übervorteilen, sie fressen, sie beißen, sie schlagen, wenn wir unsere Nächsten, unsere Mitchristen, die gleichermaßen durch das teure Blut des Lammes erkauft wurden, wie wir auch, die gleichermaßen mit jedem Segen gesegnet sind in den himmlischen Örtern, wie wir auch, wenn wir diese Christen verächtlich oder respektlos behandeln. Wenn wir verstehen, wohin wir gehen und was uns alles geschenkt ist, dann sollte eigentlich oder kann eigentlich nur unsere Haltung sein, genau das Gegenteil von dem, wie wir leider oft uns geben. Wir sollten vor Liebe und Respekt vor unseren nächsten Christen überfließen und uns beeilen, unseren gläubigen Nächsten zu dienen, weil derjenige, der neben ihnen sitzt, ist ein Erstgeborener Gottes. Derjenige, der neben ihm sitzt, ist, wenn er an Jesus Christus glaubt, in ihm. Derjenige, der neben ihm sitzt, ist ein Miterbe Jesu Christi. Derjenige, der neben ihm sitzt, ist ein Sohn oder eine Tochter des Allerhöchsten. Und wenn wir tatsächlich so jemand in unseren Mitmenschen sehen würden, dann würde wahrscheinlich einiges ganz anders aussehen in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und zu dieser Gemeinde sind wir gekommen. Wir sind Teil davon, wir sind damit verbunden. Und egal, wo wir sind auf der Welt, wir sind immer mit allen Christen weltweit verbunden. Und denen im Himmel. Im letzten Teil von Hebräer 12, Vers 23 nun offenbart der Autor, wie denn diese Erstgeborenen im Himmel und wie überhaupt die Bewohner im Himmel sind, die jetzt dort leben oder in welchem Zustand die menschlichen Bewohner sozusagen des Himmels sind. Hebräer 12, Vers 23 spricht nämlich von den Geistern der vollendeten Gerechten. Also wir sind gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes als Christen. Wir leben in der Gegenwart des Himmels, wir leben in der Gegenwart Gottes. Wir leben in der Gegenwart der Myriaden von Engeln. Wir leben in der Gegenwart der ganzen Versammlung der Erstgeborenen. Wir sind alle miteinander verbunden. Und wir leben auch in der Gegenwart der aller Geister, aller vollendeten Gerechten. In dieser schlichten Aussage, Geister der vollendeten Gerechten, stecken einige wertvolle Hinweise für die Neugierigen unter uns. Also ich weiß jetzt nicht, wie neugierig sie sind, aber ich möchte immer alles wissen. Da möchte ich wissen, ja okay, was bedeutet das? Geister der vollendeten Gerechten, wie werden wir dann im Himmel sein? Diese paar Worte offenbaren uns doch einige Wahrheiten über unseren Zustand im Himmel. Also erstens, die menschlichen Bewohner des Himmels sind wohl zurzeit Geister. Sie sind noch nicht auferstanden. Sie haben ihren Auferstehungsleib noch nicht erhalten. Sie sind getrennt von ihrem Leib. Zweitens, die menschlichen Bewohner oder die Geister der menschlichen Bewohner des Himmels sind vollendet. Was bedeutet das? Sie sind jetzt ohne Sünden ohne Flecken, ohne Runzel. Sie sind tadellos. Sie müssen sich nicht mehr bewähren. Sie müssen nicht mehr überwinden. Sie werden nicht mehr geprüft und geläutert. Also diese eine Aussage würde schon das Konzept des Fegefeuers widersprechen. Aber auch wir, die wir im Himmel ankommen, wir kommen dort nicht auf Probezeit an. Der Herr sagt uns also nicht, wenn wir dort sind, gut, jetzt musst du dich ein Jahr lang benehmen und auch beweisen, dass du würdig bist, hier zu bleiben, dann kriegst du einen unbefristeten Vertrag. Nein, wir sind vollendet angekommen im Himmel, wir sind sündlos dort. Und drittens, die menschlichen Bewohner des Himmels werden Gerechte genannt. In gewisser Weise haben sie sich diesen Titel verdient, weil sie auf der Erde an Gott geglaubt haben. Sie waren einst Nachfolger oder Nachahmer Gottes und sind jetzt im Himmel angekommene, vollendete Gerechte. Wir wissen ja, oder wir sollten es wissen, dass wir, weil wir in Jesus Christus, dem einzig Gerechten, versetzt sind, in ihm auch Gerechte sind und gerecht gesprochen. Und der Titel Gerechte verrät uns auch viel über die Bewohner des Himmels. Denn erstens, an Gott Gläubige im Alten Testament wurden Gerechte genannt. Ich habe hier einige Stellen, die ich aber der Zeit halber nicht nennen kann. Oder wie Habakuk sagte, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und zweitens, an Gott und Jesus Christus Gläubige im Neuen Testament werden Gerechte genannt. Wie Paulus zitiert, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das heißt, im Himmel gibt es keine Trennungen oder besondere Abteilungen oder höhere oder niedere Gerechte. Nein, im Himmel sind alle Gerechte, alle Zeitalter versammelt. Alle, die an Gott geglaubt haben, in irgendeiner Weise, ob sie jetzt im alten Bund gelebt haben oder jetzt im neuen Bund leben, alle sind im Himmel gemeinsam versammelt. Denn das Blut Jesu, sein Sterben und seine Auferstehung reicht für die, die jetzt an ihn glauben und reicht für die, die vorher an Gott geglaubt haben und eigentlich im Hinblick auf das Kreuz gelebt haben, aber es noch nicht selbst erlebt haben, um es so zu sagen. Das sehen wir zum Beispiel in Römer 4 bis 5 und es deutet auch Hebräer 11 an, wo all die Glaubenshelden des Alten Testaments als unsere Vorbilder aufgezählt werden. Epheser 2, Vers 19, das ist dieser Vers unter anderem, den der Thomas vorgelesen hat. Epheser 2, Vers 19 betont, dass wir Heiden, und ich vermute, dass die meisten von uns Heiden sind, also keine Juden, dass wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes geworden sind. Mit Heilige sind ja vor allem die Gläubige des Alten Testaments genannt, die ja das Bürgerrecht Israels hatten, die uns vorausgegangen sind. Und ihre Mitbürger sind wir geworden. Warum betone ich das? Weil das heißt, wenn wir jetzt, vielleicht heute, der ein oder andere, naja, ich denke nicht der ein oder andere, oder sagen wir es mal so, wenn wir heute entrückt werden würden, ist ja viel schöner als zu sterben, wenn wir heute alle entrückt werden würden und unsere Augen in der Ewigkeit öffnen, sehen wir natürlich erst unseren Herrn Jesus Christus. Aber wir sehen auch all die Gerechte des alten Bundes. Wir werden Adam, Eva, Samuel, David, Abraham, Isaac, Jakob, Rebekka, Sarai, Elia, Elisa und wie sie alle heißen, wir werden sie dort antreffen und näher kennenlernen. Wir müssen vielleicht in einer langen Reihe stehen, wenn wir mit David reden wollen, aber so lange kann man zu Paulus gehen. Da wird die Reihe auch lang sein. Ja gut, das ist jetzt nur menschlich ausgedrückt. Aber wir werden mit all diesen Gläubigen aller Zeitalter vereint sein. Und das Herrliche und Köstliche ist, sie alle sind ja vollendet. Das sind die vollendeten Geister der Gerechten. Und das ist das Unglaubliche am Himmel jetzt und natürlich am Himmel für alle Zeit. Und das möchte ich jetzt auch noch betonen. Wir kommen an einen Ort an, wo nur vollendete Gerechte leben. Wir werden also uns nur mit anderen unterhalten können, die vollendet sind. Das heißt, sie sind ohne Sünde. Im Himmel wird es keine Übervorteilung mehr geben, keine Parteiungen mehr. Es wird eine ungetrübte, wunderbare, perfekte und tadellose Gemeinschaft sein. Die Festversammlung der Engel, die Festversammlung der Erstgeborenen, alle gemeinsam vereint, um den Herrn zu loben. Er wird die Priorität sein, unser Gott. Und wir alle untereinander, die wir im Himmel sind, werden nicht miteinander streiten. Wir werden uns nicht mehr missverstehen. Es wird auch kein Kampf der Geschlechter mehr geben. Also, wenn meine Frau im Himmel mir was sagt, werde ich es auf jeden Fall richtig verstehen. Und sie wird es auch richtig ausdrücken, dass ich es verstehe. Und wenn ich ihr eine Antwort gebe, wird sie es auch richtig verstehen. Es wird also wirklich die absolute und totale Harmonie im Himmel geben. Wir alle sind für Gemeinschaft geschaffen worden. Im ersten Buch Mose sagt der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das bezieht er vor allem in erster Linie auf die Ehe, aber auch allgemein. Wir sind alle Menschen, die für Gemeinschaft geschaffen worden sind, sogar die Einzelgänger unter uns. Ich kann Ihnen verraten, ich bin eher ein Einzelgänger. Also ich habe überhaupt keine Mühe, ein paar Tage für mich allein zu sein. Ich würde es gar nicht merken, dass ein paar Tage vergangen sind. Und trotzdem, auch ich bin für Gemeinschaft geschaffen worden. Denn wenn aus diesen Tagen ein paar Monate werden würden, dann würde ich ganz schnell merken, wofür ich wirklich geschaffen worden bin. Und doch, hier auf Erden ist es so, wir haben nicht immer ungetrübte Gemeinschaft. Manchmal schmecken wir es ein bisschen. Manchmal kriegen wir einen Vorgeschmack, wenn wir mit unseren Familien zusammen sind und es gibt mal keine Spannungen. Wir sind mit unseren Freunden zusammen und wir verstehen uns alle gut. Wir essen vielleicht alle zusammen ein gutes Essen und es ist großartige Gemeinschaft. Und dann haben wir einen kurzen Einblick in diese perfekte Gemeinschaft, wie es möglich wäre ohne Sünde. Aber es muss ja nicht lange dauern und schon macht einer einen blöden Witz und der andere versteht es falsch und schon ist die perfekte Gemeinschaft zerstört und wir gehen uns an die Gurgel. Sprichwörtlich gesagt, natürlich nicht buchstäblich, hoffe ich. Oder es ist anders. Wir sind zwar für Gemeinschaft geschaffen, wir sehnen uns nach Gemeinschaft mit anderen, aber wir sind innerlich einsam oder wir vielleicht tatsächlich einsam. Wir fühlen uns allein hier auf dieser Welt. Oder wir haben keine Familie. Oder die Familie, die wir haben, sie liebt uns nicht. Das gibt es auch. Sehr oft höre ich das von Christen, die sich sehr, sehr einsam fühlen. Und je älter sie werden, desto einsamer scheinen sie auch zu werden, weil alle sie zu vergessen scheinen, weil alle ihre Lieben schon ihnen vorangegangen sind in den Himmel und sie sind noch allein zurückgeblieben. Hier auf Erden können wir uns einsam fühlen. Aber wenn wir dann einmal im himmlischen Jerusalem ankommen, wird das vorbei sein. Dann werden wir in die perfekte Familie aufgenommen werden. Wie ich schon sagte, wir sind alle miteinander verbunden. Und dort im Himmel wartet eine sündlose Familie, nämlich die vollendete Familie Gottes auf uns. Dort werden wir mit offenen Armen empfangen werden von den Mitbürgern der Heiligen und von den Hausgenossen Gottes, die wir ja auch geworden sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Sie leiden in dieser Welt unter Fremdenhass, vielleicht sind Sie jemand, wo nicht ganz so blond und schweizerisch aussieht. Im Himmel werden Sie kein Fremder sein. Dort sind Sie mit Namen bekannt, wie es ja hier in Hebräer 12, Vers 22 heißt. Unsere Namen oder die Namen der Erstgeborenen, also die Namen aller Gläubigen, sind im Himmel angeschrieben. Unser Platz ist im Himmel ist sicher. Dort ist ihr Heimatort. Oder wie es an anderen Stellen in der Bibel heißt, dort ist unser Vaterhaus. Dort ist unser Vaterland. Paulus nennt das himmlische Jerusalem sogar unsere Mutter. Dort ist unsere Heimat. Dort haben wir unser Bürgerrecht. Dort ist unsere Familie. Dort ist unser Volk. Und dort werden wir einst mit Liebe empfangen werden. Vielleicht sind Sie eher ein introvertierter Mensch, also jemand, wo Schwierigkeiten hat, Kontakte zu knüpfen. Willkommen im Club. Im Himmel werden Sie garantiert keine Schwierigkeiten haben, neue Leute kennenzulernen. Sie werden keine Angst vor Abweisung haben müssen. Sie werden keine Angst dafür haben müssen, dass Sie irgendjemand belügt oder dass irgendjemand Ihnen irgendetwas vorgaukelt. Im Himmel wird perfekte und tadellose Gemeinschaft möglich sein, und zwar mit allen Gläubigen aller Zeitalter. Gut. Vielleicht, und ich möchte diesen Punkt ansprechen, er kommt nicht direkt in diesem Text vor, aber vielleicht sagt jetzt der ein oder andere, weil ich habe schon viele Christen das sagen hören, ich habe auch davon gelesen, Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, das klingt zwar alles sehr schön, sehr toll, aber wir werden uns doch an gar nichts mehr erinnern im Himmel. Wir sind doch Geister. Werden wir uns im Himmel erinnern? An die Dinge hier auf Erden? Werden wir im Himmel immer noch ein Bewusstsein haben? Also, ich möchte es in aller Liebe sagen, aber auch in aller Deutlichkeit, auf jeden Fall, garantiert, wenn Sie sich nicht an die Dinge auf dieser Erde nicht mehr erinnern könnten, dann hätte Ihr Leben auf dieser Erde ja gar keinen Sinn gehabt, dann könnten wir jetzt alle gemeinsam uns vor den nächsten Zug schmeißen oder von der nächsten Brücke, weil es ja eh keinen Sinn hat, wie wir uns hier auf Erden verhalten, wenn im Himmel alles wieder auf Null gesetzt wird. Aber das tut Gott nicht. Wir erfahren ja in der Offenbarung vor allem, dass die Märtyrer und überhaupt alle Erlösten Gott vor dem Thron loben werden. Nun, wofür werden sie ihn loben, wenn sie sich gar nicht mehr daran erinnern können, wie Gott sie durchgetragen hat? Ja, natürlich, Gott ist in sich selbst schon lobenswert genug, aber Gott hat kein Interesse daran, dass wir alle vergessen, was er für uns getan hat. Dass wir im Himmel den Herrn Jesus sehen und wir haben ganz vergessen, dass er uns erlöst hat. Und wir sind im Himmel und wir denken, ach, da waren wir ja schon immer, das haben wir verdient, weil wir uns gar nicht mehr an das, was vorher war, erinnern können. Nein, wir werden nicht ausgeschaltet werden, wenn wir in den Himmel gehen. Unsere Persönlichkeit wird nicht ausgeschaltet werden. Aus irgendeinem Grund ist das für viele nicht so angenehm. Und ich kann es verstehen, wir erleben ja teilweise traumatisierende Dinge auf dieser Erde und wir denken, ja, würde dadurch die Freude des Himmels nicht getrübt werden? Schlagt einmal auf Offenbarung 6. Offenbarung 6, Verse 9 bis 11. Den Text möchte ich nicht vorlesen, aber ich werde gleich ein Vers vorlesen. Aber in diesem Text, in Offenbarung 6, Vers 9 bis 11, sehen wir, dass die Geister bzw. die Seelen, Geister und Seele ist eigentlich das Gleiche in der Bibel, aber dass die Geister bzw. Seelen der Märtyrer vor Gott im Himmel stehen. Die Märtyrer stehen vor Gott im Himmel und sie erinnern sich. Sie erinnern sich an ihre eigene Ermordung. Also ich würde sagen, wenn etwas traumatisch ist, dann, dass man ermordet wurde. Aber sie erinnern sich daran und sie haben sogar Wünsche, sie haben sogar noch Anliegen, wenn sie sagen, wie lange noch her, bis du unser Blut und das derer, das vergossen wurde, rächst an denen, die das Unrecht tun, an denen, die auf Erden wohnen. Und dann wird ihnen gesagt, Vers 11, und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Mitbrüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Also die Märtyrer werden da gar nicht mal darüber im Dunkeln gelassen, was auf der Erde los ist. Und ihnen wird gesagt, sie sind ja im Himmel, dass sie noch eine kleine Zeit warten sollen. Wenn sie sich an nichts mehr erinnern könnten, wenn sie kein Bewusstsein hätten, dann wäre es auch nicht nötig, ihnen zu sagen, dass sie eine kleine Zeit warten sollen, denn sie würden sagen, ja, wovon sollen wir uns denn ruhen? Ich kann mich nicht an nichts anderes erinnern, dass ich schon immer da war. Und noch etwas, wenn das Preisgericht kommt, also wenn wir alle entrückt werden, wenn wir alle auferstehen und das Preisgericht kommt, müssten wir uns doch auch an unsere Taten, ob sie gut oder böse waren, hier auf Erden erinnern, damit wir verstehen, dass Gott uns gerecht beurteilt. Ein Ausleger hat einmal gesagt, wenn Gott etwas an unser Gedächtnis tut, dann, dass er es verbessert, damit wir erkennen, dass er uns gerecht beurteilt. Ja, und das ist mir sehr wichtig, unsere Geister bzw. Seelen im Himmel werden ein Bewusstsein haben. Wir werden weiter fühlen, denken, reden, wünschen und empfinden können. Wie Jesus Christus ja sagt, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Oder wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, Wenn wir sterben, fängt nicht alles von vorne an. Unser Tod ist kein Neuanfang, sondern eine Fortsetzung, allerdings jetzt endlich ohne Sünde. Wir werden leben, denn selbst wenn wir sterben, wie Jesus sagt, werden wir doch nicht sterben. Wir werden nicht ausgelöscht werden. Unser Sein, unsere Persönlichkeit, unser Ich, unser neuer, wiedergeborener Mensch wird nicht ausgelöscht werden. Wie es ein Prediger einmal sinngemäß sagte, für uns Christen ist der Tod eigentlich nur ein grimmiger Pförtner. Er schaut sehr böse drein, er ist angsteinjagend, er ist fürchterlich und es ist nur normal, dass wir Angst vor dem Tod haben. Aber er ist für uns nur ein grimmiger Pförtner, der uns in einen prächtigen Palast einlässt. Der Tod wird uns nicht auslöschen. Wenn ich, entweder durch Tod oder Entrückung, vor dem Herrn erscheine, werde ich immer noch René Malgo sein. Ich werde einen neuen Namen bekommen, aber ich werde immer noch ich sein. Allerdings jetzt endlich ohne Sünde. Und wenn wir die Ereignisse auf dem Berg der Verklärung als Hinweis nehmen, der Berg der Verklärung, das war ja, der Herr Jesus wurde verklärt, das war ein Hinweis auf sein zukünftiges Reich hier auf Erden und mit dabei waren auch Elia und Mose. Und wenn wir diese Ereignisse als Hinweis auf die zukünftige Herrlichkeit nehmen, dann scheint es sogar so zu sein, dass wenn wir im Himmel ankommen werden, dass wir auch alle erkennen werden, die dort sind. Denn Petrus wusste sofort, dass da Mose und Elia sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er kein Foto von den beiden hatte. Aber er wusste es. Er wusste, wer da an der Seite von Jesus Christus stand. Also wenn wir im Himmel ankommen, werden wir die Gläubigen aller Zeitalter erkennen. Dann werden wir sehen, oh, guck mal. Da sitzen ja Whitfield und Wesley einträchtig nebeneinander. Und sie streiten nicht über ein gewisses Thema, das ich hier nicht nennen will. Sie haben sich geeinigt. Dann werden wir mal Paulus fragen, was er gemeint hat. Und wir werden auch alle erkennen und wir werden keine Mühe im Himmel haben. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Sicher sind noch viele Fragen offen. Eine Frage, die einige auch bewegt hat oder bewegt, ist ja gut, wenn wir Geister sind, wie ist das, wenn wir gar keine körperliche Form haben? Ich weiß es nicht, die Bibel sagt dazu nichts, das müssen wir den Herrn überlassen. Die Bibel gibt ein paar Andeutungen, also auf dem Berg der Verklärung hat dann ja Elia und Mose offensichtlich irgendeine körperliche Form. Sie waren sichtbar. Auch der Samuel, also ja dieser verdutzten Seherin im Alten Testament erschien, war auch irgendwie sichtbar. Die hat ja auch ihren Schreck bekommen. Sie hat Samuel gerufen und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, ich werde den Saul, der ja Samuel sprechen wollte, einfach irgendwas erzählen, weil es kommt ja eh keiner, wenn ich rufe. Und plötzlich erscheint der Samuel persönlich und er war irgendwie sichtbar. Und auch die Engel, die ja eigentlich Geistwesen sind, auch sie können ja eine körperliche Form annehmen. Wenn wir im Alten Testament lesen, wie drei Engel, einer davon war wahrscheinlich der Herr, Jesus vor seiner Menschwerdung, wie sie da den Abraham besucht haben. Sie waren sogar in der Lage zu essen. Und zwar ein mächtiges, geröstetes Kalb. Also die Engel sind nicht mal Vegetarier. Also in irgendeiner Form könnte das ein Hinweis sein, wenn die Geistwesen, die Engel, die Möglichkeit haben, körperliche Form anzunehmen und sogar zu essen. Und wenn Jesus Christus ja sogar den Gläubigen jetzt im Himmel verheißt, dass sie vom Baum des Lebens essen dürfen, der ja jetzt im Himmel ist, wer weiß, was er uns noch gibt an Möglichkeiten, bevor wir dann tatsächlich körperlich auferstehen werden. Die Bibel sagt uns nicht alles, und das ist auch gut so, wir müssen nicht alles wissen, aber sie gibt uns genug Hinweise, dass wir uns auf unsere Ewigkeit freuen dürfen. Und das möchte ich zum Abschluss noch einmal betonen. Auch wenn Sie vielleicht noch viele Fragen zum Himmel haben oder auch zu dem, was die Bibel dazu sagt, eines ist ganz sicher. Wenn wir sterben, vielleicht diese Woche, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, dann werden wir sofort in vollendeter Form beim Herrn sein. Bei allen Gläubigen aller Zeitalter, wir werden sie erkennen, wir werden immer noch uns selbst sein, aber ohne Sünde und wir werden endlich eine Gemeinschaft genießen dürfen, die wir noch nie vorher in dieser Form haben genießen dürfen. Und in diesem Licht betrachtet, macht auch eine Aussage von dem Herrn Jesus Sinn, die ziemlich mysteriös ist, ein ziemlich kompliziertes Gleichnis in Lukas 16. Möchte ich jetzt nicht vorlesen, weil sonst komme ich doch nicht zum Schluss. Aber in Lukas 16, Vers 9 sagt der Herr sinngemäß in Bezug auf unser Umgang mit Geld, dass wir in ewige Hütten investieren sollen oder dass wir in unsere Beziehungen im Himmel investieren sollen. Diese Aufforderung würde ja gar keinen Sinn machen, wenn der Himmel nicht eine Fortsetzung wäre von dem, was hier auf Erden geschieht. Mit anderen Worten, all das, was wir hier auf Erden tun, hat Einfluss auf die Ewigkeit, und zwar viel, viel mehr, als wir denken. Das, was wir jetzt in unseren Nächsten investieren, wird im Himmel in irgendeiner Form sichtbar sein. Die Freundschaften, die wir hier auf Erden schließen mit anderen Christen, werden im Himmel nicht plötzlich vorbei sein. Sogar die Freundschaften in einer Ehe werden nicht vorbei sein. Natürlich, die Ehe wird vorbei sein. Manche sind ja mit mehreren Leuten verheiratet gewesen. Aber das heißt nicht, dass diese Freundschaften, die dadurch geknüpft wurden, plötzlich verschwunden sind und du musst deine frühere Frau oder Frauen, je nachdem, alle nochmal neu kennenlernen. Da wir alle ohne Sünden sind, gibt es ja keinen Neid, keine Eifersucht, keine Übervorteilung, also wird das eh kein Problem sein mit all den vielfältigen Beziehungen. Aber, wie die Bibel deutlich macht, was wir jetzt tun hier auf Erden, hat Einfluss auf die Ewigkeit. Das, was wir jetzt in den Menschen investieren, werden wir im Himmel wiedererkennen. Wir werden die Frucht unserer Mühen sehen. Paulus hat die gläubigen Thessalonicher und auch andere Gläubige nicht umsonst seine Krone genannt im Hinblick auf die Ewigkeit. Und darum, ihr Lieben, für diese Woche, es lohnt sich, wenn sie evangelisieren. Es lohnt sich, wenn sie in andere Christen investieren. Es lohnt sich, wenn sie dienen. Es lohnt sich, wenn sie helfen. Es lohnt sich, wenn sie Lasten tragen. Es lohnt sich, wenn sie verzichten. Auch wenn man jetzt den Lohn noch nicht sieht, auch wenn man jetzt das Resultat noch nicht sieht. Wir werden es in der Ewigkeit sehen. Und da wir nicht wissen, wann unser Herr kommt, da wir nicht wissen, wann wir plötzlich sterben, werden wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Narren, wenn wir nicht jeden Tag im Licht dieses Wissens leben würden. Darum, leben Sie doch diese Woche so, als ob Sie morgen oder noch am selben Tag im Himmel erscheinen würden. Handeln Sie so, als ob Sie noch am selben Tag im Himmel erscheinen würden. Denken und reden Sie so, als ob Sie noch am selben Tag im Himmel erscheinen würden. Denn, wie ich schon sagte, der Witz an der Sache ist in Anführungszeichen, es könnte tatsächlich sein, dass wir noch heute im Himmel landen. Keiner weiß wann, aber es wird geschehen. Maranatha, komm Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann wollen wir noch ein Lied singen. Aber zuerst möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für all das Herrliche, was du in deinem Wort offenbarst, Herr. Das uns erwartet, und ich danke dir, Vater, dass wir deine Hausgenossen sind, dass wir dich Abba, liebe Vater, nennen dürfen, dass bei dir unsere Heimat ist, Herr, und ich bitte dich, schenk es auch durch deine Gnade für einen jeden Einzelnen von uns, dass wir auch in diesem Bewusstsein unser Leben führen, dass wir in diesem Bewusstsein in andere Menschen investieren, dass wir in diesem Bewusstsein nach deinem Reich trachten, Herr, weil wir wissen und glauben dürfen, dass wir einst die Frucht unserer Mühen sehen werden, Herr. Gib du einem jeden Einzelnen davon uns auch Gnade und was wir nötig haben in deiner Nachfolge. Ich danke dir dafür. Amen.